Deutschlandfunk Kultur Literatur.
In seiner Trilogie des Scheiterns befasste sich Wolfgang Köppen mit den Anfangsjahren der Bundesrepublik. Die Romane dienten dem Autor Christoph Peters als Vorlage für seine Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns, drei Romane über das heutige Berlin. Innerstädtischer Tod heißt der dritte und letzte Teil, der in diesem Sommer erschienen ist. Davor kam Krähen im Park heraus und der erste Teil erschien vor 2 Jahren, Titel Der Sandkasten.
Er bewegte sich anonym durch die Stadt, auch wenn Hunderttausende seine Stimme kannten. Da er beim Radio und nicht beim Fernsehen arbeitete, wusste keiner, wie er aussah.
Der Radiomoderator Kurt Siebenstädter ist die Hauptfigur in Christoph Peters Roman Der Sandkasten. Ein Mann in der Lebenskrise, der am Ende der Merkel-Ära zusehen muss, wie ihm die Fälle davon schwimmen.
Es ist ein klassischer westdeutscher, liberal-anarchistischer, ehemals linker Berufsjugendlicher, der überhaupt nicht realisiert, dass er älter wird und auch eigentlich immer davon ausgegangen ist, seine Bereitschaft, keine große Rücksicht zu nehmen auf bürgerliche Konventionen, dass das sozusagen etwas sein wird, was mehr oder weniger Ewigkeitswert haben würde.
In Wolfgang Köppens Roman »Das Treibhaus« von 1953 steckt der sozialdemokratische Abgeordnete Felix Keten-Höwe in den Anfangsjahren der Bundesrepublik ebenfalls in einer schweren Krise.
Er reiste im Schutz der Immunität, denn er war nicht auf frischer Tat ertappt worden. Aber wenn es sich zeigte, dass er ein Verbrecher war, ließen sie ihn natürlich fallen. Denn er war das Korn Salz gewesen. Der Bacillus der Unruhe in ihrem milden, trägen Parteibrei. Ein Gewissensmensch und somit ein Ärgernis.
Er war während der Hitlerzeit Immigrant gewesen, zurückgekommen, hatte sehr viel Willen, es in Deutschland wieder gut zu machen, alles. Und irgendwie ist er gescheitert, wozu auch persönliche Gründe kamen. Er verlor seine Frau und wurde sehr unglücklich darüber. Ein unglücklicher Mensch, ein einsamer Mensch, der Kontakte suchte, die er nicht fand, der Gespräche führte, die ihn nur noch weiter deprimieren.
Der scheiternde Abgeordnete Felix Keten-Höwe, der im britischen Exil als Rundfunkjournalist arbeitete und dessen Verbrechen allerdings nur ein imaginiertes war, kann als ein Vorläufer des scheiternden Radiomoderators Kurt Siebenstädter von Christoph Peters gelesen werden. Zu seinem Roman Der Sandkasten ließ sich Peters von Wolfgang Köppens Roman Das Treibhaus inspirieren, wie er vorab in seinem Buch freimütig bekennt.
Motivische und kompositorische Parallelen zu Wolfgang Köppens Roman Das Treibhaus sind beabsichtigt und Teil des Spiels.
Inspiriert von Wolfgang Köppen. Christoph Peters, Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns. Von Ralf Gerstenberg.
Ich habe morgens um 6 völlig altmodisch mein Telefonaufnahmegerät neben das Radio gestellt und Deutschlandfunk aufgezeichnet. Und dann habe ich einen dicken Packen Zeitungen gekauft, also alles so, was so gesellschaftlich irgendwie auch noch was mitreflektiert, was unter Umständen in den Roman reinspielen könnte, bis hin zu den Werbeanzeigen.
Die Bahn fuhr Werbung für Gorbatschows Wodka. Gedenkstätte Berliner Mauer. Heute vor 31 Jahren war sie gefallen. Sind Sie der Meinung, dass die Demonstration der sogenannten Querdenker, die gestern in Leipzig völlig aus dem Ruder gelaufen ist, tatsächlich irgendwas mit der friedlichen Revolution von 89 zu tun hatte? War seine Frage um 6.42 Uhr an den innenpolitischen Sprecher der Neuen Rechten gewesen. An die Antwort erinnerte er sich nicht mehr. Er vergaß fast alles, was die Leute ihm erzählten. In dem Moment, wo das Gespräch endete.
Eine Fahrt durch Berlin, Schlagzeilen, Assoziationen, Erinnerungsfetzen, innere Monologe, Perspektivwechsel. Die Montagetechnik, die Christoph Peters benutzt, um von der Gegenwart zu Beginn der 2020er Jahre zu erzählen, hatte Wolfgang Köppen bereits 70 Jahre zuvor in seiner sogenannten Trilogie des Scheiterns ausprobiert. Also in den Romanen Tauben im Gras, Das Treibhaus und Der Tod in Rom. Anknüpfungspunkt für Köppen war die klassische Moderne, die zwischen 1933 und 1945 aus Deutschland verbannt war.
Köppen hat sehr schnell diese moderne Technik wieder für sich in Anspruch genommen.
Der Schriftsteller und Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Treichel gibt Wolfgang Köppens Gesamtwerk im Suhrkamp Verlag heraus.
Wenn Sie seine Interviews lesen, da taucht immer Dos Passos auf. Manhattan Transfer ist ja so ein Roman, der auch mit Zeitungsausschnitten arbeitet, mit viel Direktmontagen, mit Einzelabschnitten. Joyce nennt er auch, aber das ist fast so ein bisschen die Bibel der modernen Literatur. Aber da ist auch eine gewisse Affinität da, innerer Monolog bis hin zum Bewusstseinsstrom, den probiert er auch aus gelegentlich.
Etwa um die inneren Nöte seines Abgeordneten Felix Keten-Höwe in Das Treibhaus zum Ausdruck zu bringen.
Leere. Leere dehnte sich gewaltig in seinem Schädel aus, presste, stieg an wie in allzu ferner, verschwindender, abschiednehmender, die Erde verlassender Höhe, der Innendruck in einem Ballon. Aber wie in einem Ballon, der mit dem reinsten Nichts gefüllt war, einem Nichtstoff, einem Urstoff, etwas Unbegreiflichem, das den Drang hatte zu wachsen, das aus Knochen und Haut dringen wollte. Und schon vernahm er noch ehe es soweit war, vernahm er wie Eiswind das Zerreißen der Seide. Und dann begann der Sturz.
Als Christoph Peters 2018 den Wolfgang Köppen Literaturpreis erhielt, beschäftigte sich der 1966 geborene Autor noch einmal gründlich mit dem Namensgeber der Auszeichnung. Dabei stellte er fest, dass ihn die sprachliche Kraft und erzählerische Wirkung von Köppens Romanen, die ihn bereits 20 Jahre zuvor bei der Erstlektüre fasziniert hatten, noch immer beeindruckten. Auch mit Blick auf die vorherrschenden Erzählmuster der Gegenwartsliteratur.
Irgendwie durchgeplottet spannende Geschichten nach amerikanischem Vorbild in einer gängigen Sprache erzählt. Und das ist so ein bisschen das Standardmodul geworden in den letzten 20 Jahren. Und ich denke aber, dass die formalen Errungenschaften der klassischen Moderne, also sowohl das Multiperspektivische als auch die inneren Monologe, die erlebte Rede, dass das etwas ist, was unsere Fähigkeit in der Literatur, Wirklichkeit adäquat abzubilden, viel, viel weiter macht als das lineare Erzählen.
Mir war nicht bewusst, dass in diesem 50er-Jahre-literarischen Umfeld eine solche Schreibweise, die Anschluss hat an die großen modernen Texte, dass es sowas in der deutschen Literatur gegeben hat, das war mir schlicht nicht so klar.
Dementsprechend überrascht war Christoph Bultmann, der Lektor von Christoph Peters im Luchterhand Verlag, als dieser ihn mit der Idee vertraut machte, für seinen neuen, sehr gegenwärtigen Roman über die Zustände im politischen Berlin während der Corona-Zeit, Köppens Roman Das Treibhaus und dessen Erzähltechnik als eine Art Folie benutzen zu wollen.
Aber das ging trotzdem relativ schnell, also zu verstehen, was das Unternehmen soll. Vor allem dieses Ineinander von so einer figürlichen Rede und dem, was von außen in diese Rede hineinfunkt dauernd. Also das ist ja so ein kontinuierlicher Sprachstrom. Und da hat sich eigentlich, finde ich, schon sofort so eine extreme Gegenwärtigkeit tatsächlich von Köppen gezeigt. Und das war so das erste Moment, wo ich dachte, okay, das hat was mit dem Heute zu tun. Und dann kam natürlich noch mehr, also inhaltlicher Natur.
Wie in Wolfgang Köppens Das Treibhaus geht es in Christoph Peters Roman Der Sandkasten um die Verfilzungen zwischen Wirtschaft, Politik und Journalismus. Auch hier finden entscheidende Gespräche in Hinterzimmern statt, werden Intrigen gesponnen, Bande geknüpft. Christoph Peters war überrascht über die Demokratiemüdigkeit, die er in Köppens Roman über den Politikbetrieb in der noch jungen Bundesrepublik vorfand.
dass ein ganzer Roman davon handelt, dass eigentlich die Demokratie schon kaputt ist, obwohl sie doch gerade erst angefangen hat, wegen dieser ganzen Seilschaften, die unter sich das auskungeln, was eigentlich in einem demokratischen Prozess ganz anders organisiert werden müsste. Und dann habe ich gedacht, sowas würde ich gerne mal in die Gegenwart transferieren, mal gucken, wie sich das moderne politische Berlin am Ende der Merkel-Ära mit einer ähnlichen Figurenkonstellation anfühlt.
Und ebenso wie Köppens Roman kann auch Der Sandkasten von Christoph Peters als eine Art Schlüsselroman gelesen werden. Obgleich es im Vorwort heißt:
Erscheinungsbild, Eigenschaften und Handlungsweisen der Protagonisten wurden weder lebenden noch verstorbenen Menschen nachgebildet.
Auch Wolfgang Köppen bemerkte vorab:
Gestalten, Plätze und Ereignisse, die der Erzählung den Rahmen geben, sind mit der Wirklichkeit nirgends identisch. Der Roman hat seine eigene, poetische Wahrheit.
Also ich muss gestehen, dass ich den Begriff des Schlüsselromans schwierig finde, weil er suggeriert, dass es den Text gibt, hinter dem sich eine Wirklichkeit verbirgt, die der Text nur verschleiert. Das lässt sich eben nicht restlos auflösen. Also die Figuren sind zuallererst Imaginationen und Mischwesen aus unterschiedlichsten Dingen. Eigene Erfahrungen, Träume, Zeitgeschehen. Und ja, ich fürchte, ich muss einfach sagen, ich finde nicht, dass hier klar erkennbare Figuren auftreten.
Doch so wie zu Köppens Zeiten jeder wusste, dass der Kanzler mit dem Aussehen eines klugen Fuchses Konrad Adenauer zum Vorbild hatte, ahnen heute vermutlich viele, wer Christoph Peters als Vorlage für den SPD-Gesundheitspolitiker Professor Bernburger diente, dessen Haare sich abspreizen wie die Federn eines Habichts.
Also wenn da ein Gesundheitspolitiker von den Sozialdemokraten auftaucht, der gewisse Eigenheiten hat, dann nehme ich sozusagen das, was ich bei realen Figuren medial wahrnehmen kann, und gehe dann in so einen Figurenkonstruktionsraum, wo jenseits der Vorbildfigur die literarische Figur dann plötzlich anfängt, lebendig zu werden. Es gibt so eine Szene, wo Siebenstädter den Gesundheitspolitiker im Drogeriemarkt trifft und sie stehen vorm Rasierwasserregal, und es entstehen natürlich vollkommen absurde Dinge, die natürlich mit realen Vorbildfiguren weder mit einem Radiojournalisten noch mit einem Politiker irgendwas zu tun haben.
Professor Bernburger hob die milchweiße Flasche Tabak Original, die er gerade herausgenommen hatte, in die Höhe, rang sich ein Lächeln ab, sagte: Desinfektion geht über alles. Dachte im selben Moment: Was für ein idiotischer Satz, noch dazu, wenn man Rasierwasser in der Hand hielt. Siebenstädter trat auf ihn zu, fragte sich, ob Bernburger allen Ernstes Hygieneartikel aus dem Discounter benutzte. Andererseits passte es ins Bild. Es hieß, er sei, außer bei seinen Schuhen, Hemden, Anzügen, äußerst sparsam, fast schon geizig.
Der eigentümliche Reiz, der entsteht, wenn prominentes Personal aus Politik und Kultur in Romanfiguren erkennbar ist, verstärkt beim Lesen das Gefühl von Authentizität und Gegenwärtigkeit. Die Grenzen von Fiktion und Realität erscheinen durchlässig. So wurde der Roman Das Treibhaus von Wolfgang Köppen über die desillusionierenden Machenschaften in der frühen Bonner Republik zum politischen Skandal. Ein Missverständnis, wie Köppen später im Gespräch mit Marcel Reich-Ranitzky erklärte.
Offenbar hat man das Buch rein politisch
aufgefasst. Man hat es vielfach politisch aufgefasst, und meine Entgegnung darauf, dass wenn ich ein politisches Pamphlet hätte schreiben wollen, ich es anders geschrieben hätte. Dies sei kein politisches Pamphlet, es sei ein Roman.
Es könnte sein, dass Köppen da ein bisschen wie ein Journalist versucht hat zu skandalisieren mit diesen Schlüsselroman-Effekten. Und natürlich hat er auch gehofft, dass sich das Buch verkauft.
Christoph Peters Roman Der Sandkasten von 2022 war kein Skandal. Der Autor wurde nicht wie Köppen als Nestbeschmutzer beschimpft. Heutzutage liegt die Erregungsschwelle wesentlich höher als in den 1950er Jahren. Die Art, wie Christoph Peters von der Schlangengrube Politik erzählte, wurde von der Kritik als gekonnt und erzähltechnisch versiert wahrgenommen. Sein Köppen-Experiment war geglückt. Exakt ein Jahr nach Beginn der Arbeit an dem inzwischen vollendeten Roman Der Sandkasten Am 9. November 2021 schaltete Christoph Peters erneut den Deutschlandfunk und sein Aufnahmegerät ein, kaufte Zeitungen und Zeitschriften und setzte sich an den Schreibtisch. Diesmal sollte ihm Wolfgang Köppens Roman »Tauben im Gras« als Vorlage für das eigene neue Erzählwerk dienen. Den dritten und letzten Teil der Trilogie »Innerstädtischer Tod« sollte er wiederum ein Jahr später ebenfalls am 9. November beginnen. Und da die Handlung der drei Romane exakt an dem Tag stattfindet, an dem Peters mit dem Schreiben anfing, spielen sie alle am 9. November.
Alle denken immer, oh, 9. November, wichtiger Tag deutsche Geschichte. Das war wirklich ein purer Zufall. Jetzt, dann fange ich an und dann hatte ich den jetzt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich immer ein Jahr später. Und mit dem Grunde derselben Basis, dass ich die mediale Aufarbeitung der aktuellsten Gegenwart als Grundlage für das habe, was dann politisch, thematisch, aber auch gesellschaftlich im Roman eben verhandelt wird.
In dem Roman »Tauben im Gras« von 1951 beschreibt Wolfgang Köppen die deutschen Nachkriegszustände in einer Stadt, die an München erinnert. Hier treffen die Lebenswelten von über 30 Protagonisten aufeinander. Es entsteht ein vielstimmiges, dichtes Gesellschaftsporträt. Die amerikanischen Besatzer prägen das Straßenbild und die Trends. Doch rassistische Ressentiments und faschistisches Gedankengut trüben die Hoffnung auf einen Neubeginn. Nachdem der GI Odysseus Cotton einen vermeintlichen Dieb im Affekt erschlagen hat, kommt es zu einer Hetzjagd auf den dunkelhäutigen US-Amerikaner. In Christoph Peters »Krähen im Park« spitzen sich gesellschaftliche Konflikte während der Corona-Pandemie 2021 zu.
Ali Zayed wunderte sich über den Müll auf dem Boden. Burgerkartons, Plastiktüten, halbe Brötchen, zertretene Gurken, Tomatenscheiben.
Mitten im Lockdown trifft der afghanische Flüchtling Ali Zayed in Berlin ein. Ein literarischer Nachfolger von Köppens Odysseus Cotton.
Deutschland war auf der ganzen Welt dafür bekannt, dass hier Ordnung und Sauberkeit herrschten. Gefegte Straßen, gewienerte Fußböden, blitzblank geputzte Toiletten. So war eben die hiesige Kultur. Ali Zayed wollte eines Tages wie ein Deutscher leben. Er würde in einem gepflegten Haus eine geräumige Wohnung bewohnen. Mit einer schönen Frau, am besten einer Deutschen, die bereit war, sich anständig zu benehmen, zumindest in der Öffentlichkeit. Im Schlafzimmer konnte sie sich gehen lassen, wie die Frauen im Westen das eben machten.
Bei Köppen kommt dieser Odysseus als amerikanischer Besatzungssoldat irgendwie nach München. Und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich doch jetzt mal so einen Afghanen, der just an diesem Tag, da jetzt plötzlich sich am Berliner Hauptbahnhof wiederfindet, er spricht die Sprache nicht und muss sich halt so eigentlich ähnlich wie dieser Odysseus bei Köppen, muss er sich halt jetzt mal irgendwie so auf den Weg durch die Stadt machen. Und da passiert ihm dann alles Mögliche. Und wer den Köppen-Roman kennt, weiß, dass es doch eine heftige Explosion um diese Figur gibt und es zu so einer gewalttätigen Auseinandersetzung kommt, wo die Figur involviert ist.
Bevor es dazu kommt, lässt Christoph Peters seinen Ali Zayed, so wie Köppen zuvor Odysseus Cotton, die Bekanntschaft mit deutschem Bier machen.
Die schwarze Frau hinter der Theke schob Ali Zayed ein golden leuchtendes Henkelglas mit der Aufschrift Radeberger herüber. Er trank einen großen Schluck. Es schmeckte besser als das Bier, das er am Mittag gehabt hatte.
Als der Besitzer einer Shisha-Bar es auf Alis wenige Habseligkeiten abgesehen zu haben scheint, eskalieren auch hier die Ereignisse.
Ali Zayed spürte, wie sich in ihm eine dunkle, gefährliche Kraft zusammenballte. Alles hing vom Überraschungsmoment ab, von seiner Schnelligkeit. Ali Zayed hatte eine einzige Chance, die musste er nutzen. Jetzt, in diesem Moment.
Tauben im Gras, der Köppen-Roman, der Christoph Peters zu Krähen im Park inspiriert hat, geriet 2023 in die Kritik. Wolfgang Köppen brachte darin die rassistischen Vorurteile vieler Deutscher gegenüber den dunkelhäutigen Soldaten der US-Armee unverblümt zur Sprache. So unverblümt, dass es mehr als 70 Jahre nach seiner Erstveröffentlichung zu Forderungen aus der Lehrerschaft kam, den Roman in Baden-Württemberg von der verbindlichen Abitur-Lektüreliste zu streichen.
Und es gab eine Versammlung bei der Kultusministerin und da war eine Gruppe von betroffenen Leuten. die damit sehr, sehr haderten, mit den sogenannten rassistischen Szenen in Tauben im Gras.
Hans-Ulrich Treichel nahm als Herausgeber der Werke Wolfgang Köppens an der Diskussion teil.
Und es war wirklich eine ziemlich aufgeregte Diskussion. Und es ist auch nicht so einfach gewesen, den Betroffenen dort zu erklären, dass zwar das N-Wort fällt, ganz oft, 100 Mal in Tauben im Gras, aber immer gerufen von Rassisten, die eine farbige Person dort denunzieren. Und das ist fast nicht vermittelbar gewesen, weil doch viele Betroffene meinen, das Wort darf überhaupt nie in keiner Weise vorkommen.
Es kam schließlich zu einem Kompromiss. Die Lehrkräfte können nun selbst entscheiden, ob sie das Buch im Unterricht behandeln oder nicht. Christoph Peters hält es für eine Aufgabe der Schule, den Heranwachsenden beizubringen, dass man sich die Figurensprache in einem Roman nicht aussuchen kann.
Wenn ich eine rassistische Figur habe und es gibt ja ein Interesse, die auch zu erzählen, auszuleuchten, wie die funktionieren, dann wird er sagen, du Scheißtürke. Und er wird nicht irgendwie sagen, du Mann mit muslimischem Migrationshintergrund, du, der ich nicht mag, sondern er wird schimpfen. Und das Schimpfen gehört in die Literatur natürlich.
Bei Christoph Peters macht sich eine deutsche Fluggastkontrolleurin mit dem schönen und anspielungsreichen Namen Joyce Telschow ihre politisch inkorrekten Gedanken über den türkischstämmigen Freund ihrer Tochter.
Warum musste es unbedingt ein Türke, ein Moslem sein, der ihre Tochter geschwängert hatte? Wo doch jedes Kind wusste, dass sich die Kluft zwischen einem freien, selbstbestimmten Leben und dieser Steinzeitreligion allenfalls im Urlaub für kurze Zeit überbrücken ließ. Und auch da nur mit Mühe, gerade wenn man allein als Frau unterwegs war. Hoffentlich kam Dina nicht auf die Idee, das Kind zu behalten. Zuzutrauen war es ihr. Womöglich träumte sie davon, Emre könnte eine Familie mit ihr gründen wollen und sei es bloß, um die Frucht seines kostbaren Samens zu schützen. Nachwuchs hatten die Orientalen ja nie genug.
Selbstredend ist Christoph Peters ebenso wenig Rassist wie Wolfgang Köppen es war, auch wenn Figuren beider Autoren rassistische Vorurteile mit sich herumtragen. Er hätte sich gewünscht, dass die Deutschen sich nach der Barbarei des Nationalsozialismus ändern würden, hatte Köppen mal in einem Interview gesagt. Doch er konnte nur über das schreiben, was er in der deutschen Nachkriegsrealität vorgefunden hat. Alltagsrassismus gehörte dazu.
Das ist eine tumultöse, rassistische, bösartige Welt, die da in München auch existiert. Es gibt auch die Guten, es gibt auch die Bar eines Amerikaners, da steht dran, niemand ist unerwünscht. Es gibt auch die Utopien, es gibt schwarze Soldaten, die dort unterwegs sind und die auch das ein bisschen verkörpern. Aber es gibt eben auch die bösartigen Deutschen.
Wir werden des Rassismus in unseren Köpfen nicht Herr, wenn wir so tun, als wäre der nicht vorhanden, sondern erst indem wir ganz präzise klar draufschauen, wie funktioniert er denn. Erst dadurch kommen wir in die Möglichkeit, uns wirklich mit diesen problematischen Neigungen in uns selbst und in unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen.
Um sich mit den problematischen Seiten unserer Gesellschaft auseinanderzusetzen, beschäftigt sich Christoph Peters in Innerstädtischer Tod, dem letzten Roman seiner Trilogie, auch mit rechten Denkweisen. Zu guter Letzt war es Wolfgang Köppens Der Tod in Rom, den er als Folie dafür benutzte. Darin schildert Köppen ein Familientreffen der besonderen Art. In Rom trifft der untergetauchte ehemalige SS-General Jude Jahn seine inzwischen von ihm getrennte Nazi-Gattin, seine Söhne und andere Verwandte. Sohn Siegfried ist Komponist und sieht der Uraufführung seines in 12-Tontechnik komponierten Orchesterwerkes entgegen. Köppen ließ sich dazu von Hans-Werner Henzes Oper Boulevard Solitude inspirieren, die zufällig während seiner Anwesenheit in Rom aufgeführt wurde.
Ingeborg Bachmann saß auch im Publikum und so hat sich da deutsche Literaturwelt verknüpft mit diesem kulturellen Ereignis und dann auch, das ist dann wirklich auch Köppens Eigenleistung, verknüpft mit deutscher Geschichte, gegenwärtiger und Vergangenheit, wenn er dann diesen faschistischen General dort hinterher spaziert und den beobachtet und auch sich in ihn auch einfühlt.
Jude Jahn war verjagt, aber er war nicht entwurzelt. Er trug sein Deutschland, an dem die Welt noch immer genesen mochte, in seinem Herzen. Der Flaggenmast, reckte sich hoch in den Sturm. Er reckte sich hoch und einsam in das gottlose Nichts.
Christoph Peters versetzt sich in seinem Roman Innerstädtischer Tod in den neurechten Politiker Hermann Karius, dem man eine gewisse Ähnlichkeit mit Alexander Gauland nicht absprechen kann.
Hermann Karius war einer der wenigen Köpfe der Bewegung, dem als promoviertem Historiker sowohl die Geschichtskenntnisse als auch die intellektuellen Kapazitäten zur Verfügung standen, ein klar umrissenes Bild deutscher Identität auf der Basis einer reichen Vergangenheit für eine blühende Zukunft zu entwerfen.
Das ist mir eigentlich immer ein Anliegen, mich bei den Figuren auch gerade auf Denkansätze einzulassen, die ich absolut nicht teile, um zu verstehen, wie denken denn Leute, die nicht so denken wie ich.
Ohne eine Nation, die sich ihrer selbst stolz bewusst war, wären alle Versuche, die europäisch-abendländische Kultur vor der Auslöschung durch orientalische Wirtschaftsmigranten, amerikanischen Vulgärkapitalismus, chinesische Totalüberwachung zu retten, zum Scheitern verurteilt.
Der sollte eigentlich kein Sympathieträger werden, aber je mehr ich ihm gefolgt bin, desto mehr Verständnis habe ich irgendwie für ihn als Menschen gehabt, mit seinen eigenen Enttäuschungen, mit seinen eigenen Brechungen.
Hermann Karius schüttelte den Kopf. Demnächst würde der Bundestag über die Lieferung von Kampfpanzern debattieren. Was bis vor kurzem ein absolutes Tabu gewesen war, wurde inzwischen parteiübergreifend befürwortet.
Das ist eine Figur, die man vielleicht gern von sich weisen will, aber nicht ganz von sich weisen kann. Also die einem auf eine unangenehme und irgendwie irritierende Weise nahe kommt.
Lektor Christoph Bultmann war beeindruckt von Christoph Peters Fähigkeit, Figuren wie den neurechten Wortführer Hermann Karius nicht als bloße Ideenträger zu zeichnen, sondern als Scheiternde mit nachvollziehbaren menschlichen Schwächen.
Also schon der erste Auftritt in diesem Tweetsacko und dann heißt es, glaube ich, im allerersten Satz auch zu ihr gesundheitlich angeschlagen und schlecht gelaunt. Der hat so eine lächerliche Tragik, dieser Karius. So ein Schwanken zwischen so einer Melancholie und Vergänglichkeit und Jämmerlichkeit. Und ist aber zugleich, und das ist ganz wichtig, eine eminent gefährliche Figur.
Das Familientreffen, das Köppen in Rom stattfinden ließ, verlegt Christoph Peters nach Berlin. Am 9. November 2022 ist die Corona-Pandemie noch nicht überstanden, wird medial jedoch vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine überlagert. Anlässlich einer Ausstellungseröffnung von Karius Neffen Fabian reisen dessen Eltern in die Hauptstadt. Die Vernissage läuft jedoch aus dem Ruder, weil kurz zuvor bekannt wurde, dass Fabians Galerist in einen MeToo-Skandal verwickelt ist. Kunst, Politik und Ökonomie sind die drei wichtigsten Themenkomplexe, von denen Christoph Peters in seiner Trilogie erzählt.
Also ich habe schon versucht, so ein möglichst breit aufgestelltes Panorama der Stadt zu zeichnen. Aber klar, mich interessiert sowieso von vornherein schon Kunst. Ich komme aus der Kunst, mich interessiert Literatur, mich interessiert Politik, Gesellschaft. Und natürlich sehe ich immer auch, wie sehr das, was wir denken, was wir glauben, was wir politisch tun, eben von ökonomischen Zwängen, Notlagen, dann trotz aller Ideale wieder determiniert ist. Und auch davon erzählt das Ganze dann natürlich.
Den Begriff Trilogie des Scheiterns hat Wolfgang Köppen nicht selbst geprägt. Seine drei Romane, die heute als sein Hauptwerk betrachtet werden, waren nicht als Trilogie geplant. Deshalb findet Hans-Ulrich Treichel den Begriff nicht ganz passend. Allerdings:
Scheitern ist für ihn immer eine existenzielle, bedeutsame Kategorie gewesen.
Nach seiner sogenannten Trilogie des Scheiterns ist Köppen etwa 40 Jahre lang immer wieder daran gescheitert, einen weiteren Roman zu verfassen.
Er musste sich ja auch mit dem immer wieder mal Scheitern seiner ganzen Arbeitspläne auseinandersetzen. Aber der Begriff ist irgendwie reingerutscht und ist ein fassbarer, schneller Begriff, der aber, wie gesagt, nicht ganz passt.
Es ist irgendwie so Scheitern auf verschiedensten Ebenen.
Wie bei Wolfgang Köppen kollidieren auch bei Christoph Peters Lebensentwürfe mit den gesellschaftlichen Verhältnissen. Träume und Hoffnungen zerplatzen in der Realität. Dennoch will Peters seine Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns nicht als negativen Kommentar zum Zeitgeschehen sehen.
Viele Katastrophen, durch die wir gehen, führen im Endeffekt dazu, dass wir neue Kraft gewinnen oder merken, dass wir in eine Sackgasse gegangen sind und plötzlich irgendwie uns in einer Situation wiederfinden, wo wir neu anfangen dürfen, weil wir es müssen, was wir sonst nicht getan hätten, wenn wir nicht gescheitert wären. Insofern ist das Scheitern auf das Erste immer so ganz negativ konnotiert, aber im Zweiten natürlich immer auch der Auftrag, wir fangen nochmal an, wir geben nicht auf.
Gescheitert ist Christoph Peters ganz gewiss nicht. Vielmehr hat er mit seinen Romanen Der Sandkasten, Krähen im Park und Innerstädtischer Tod gezeigt, wie erzählerisch inspirierend Wolfgang Köppen noch immer sein kann. Dabei hat er Köppens literarische Vorlagen keineswegs einfach kopiert, sondern sich zu einer erzählerisch virtuosen Gegenwartsanalyse inspirieren lassen, die für sich selbst steht. Man muss die Köppen-Romane nicht kennen, um Peters zu verstehen. Aber es entsteht ein zusätzlicher Reiz, wenn man Verbindungslinien nachverfolgen und Handlungsparallelen erkennen kann. Und überhaupt.
Ja, man sollte auf jeden Fall Wolfgang Köppen lesen. Also man sollte Köppen, diese drei Romane, sollte man auf jeden Fall lesen. Gerade weil wir in so einer Zeit leben, wo so ein Gegenwartsdiktat ist, ne, und wir immer ja glauben, das, was wir jetzt gerade denken, ist der Weisheitsletzter Schluss. Da ist es ganz gut, sich nochmal Leute von vor 70 Jahren anzugucken, die auch schon gedacht haben, das, was sie jetzt denken und tun, ist der Weisheitsletzter Schluss. Und es ist was völlig anderes als das, was wir jetzt denken und tun.
Inspiriert von Wolfgang Köppen. Christoph Peters Trilogie des gegenwärtigen Scheiterns von Ralf Gerstenberg. Es sprachen Luise Wolfram, Aram Tafreshian und Felix Göser. Regie Friederike Wigger, Ton Lukas Wilke, Redaktion Dorothea Westphal. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.